Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Ist aktives Fondsmanagement heute wichtiger denn je? In einer Welt, in der immer mehr Anleger passiven oder quantitativen Anlagestrategien folgen, trägt Dr. Christoph Bruns, Mitbegründer und Fondsmanager der Leus AG, mit immer weniger Mitstreitern zusammen die Fackel aktiven Fondsmanagements voran. Warum das so ist und er sich nicht beirren lässt, welche Rolle Philosophien, Prinzipien und Tugenden im aktiven Asset Management spielen, das und mehr klären wir jetzt mit ihm, und er ist uns zugeschaltet aus Chicago. Guten Tag, Herr Dr. Bruns.
Ich grüße Sie, Herr Drescher.
Ja, aktives Management, das schreiben sich nicht mehr so viele auf die Fahnen. Sie tun das, ich habe es eingangs gesagt, und deshalb natürlich mal die Frage, was ist denn aktives Fondsmanagement für Sie? Ist das Handwerk, ist das Kunst oder ist das Magie oder ist es vielleicht von allem was?
Ja, zunächst mal ist es die bewusste Auswahl von Vermögensgegenständen gegenüber der rein statistischen, unbewussten, automatischen Auswahl von Vermögensgegenständen. Und da sehen Sie schon, hier muss ein Denkakt erfolgen. Er ist in der Tat zweierlei. Er ist viel Handwerk, das kann man erlernen, da kann man Bücher lesen darüber, da ist vieles bekannt. Da gibt es eigentlich auch nichts Neues zu entwickeln. Das ist sogar so alt wie die Berge selber. Denken Sie dran, dass in der Bibel, da musste auch Vermögen verwaltet werden, zum Beispiel in Schaf- und Ziegenherden. Also da hat sich manches getan. Aber heutzutage muss man sagen, der größere Engpass ist gar nicht das Handwerk, sondern ein kleines Charakterelement. Ich nenne es mal Mut. Und ich fasse es so zusammen. Der Warren Buffett, der uns ja alle beeindruckt hat durch seine Leistung letzten 5 Jahrzehnte, hat ja mal gesagt, Investment is simple, but not easy. Und genau das meinte er damit. Die Techniken sind ja klar, am besten gute Qualität günstig kaufen, da hat man schon viel gewonnen. Aber leider ist der Streit groß, was ist eigentlich gute Qualität und wann ist es günstig? Und da fängt es schon an. Und jetzt muss man sich entscheiden, entweder man macht eine bewusste Entscheidung oder sagt, ist es immer richtig? Die Märkte sind ja immer richtig, alle Preise sind zu jeder Zeit immer korrekt. Das ist eine große Theorie, die dahinter steht. Und wie Sie wissen und schon gesagt haben, Herr Drescher, ich komme aus der Fakultät des bewussten, aufgeklärten, gebildeten Entscheidens.
Der Mut ist wichtig. Da fällt mir so ein Motivationskünstler ein, der gesagt hat, wer in Armut lebt, ist arm an Mut. Aber so kann man sich das, glaube ich, nicht so einfach machen. Aber zum Fondsmanagement sagen Sie, gehört Mut auf jeden Fall dazu. Was ist es denn ganz persönlich, das aktive Management? Freie Hand haben, machen können, was man will und sich nicht an, sagen wir mal, externe Regeln halten zu müssen, sondern nur an die eigenen?
Keineswegs, sondern aktives Management kann eigentlich nur bedeuten, machen, was klug im Sinne von richtig ist, im Sinne von langfristig erfolgreich. Ja, und dazu muss man ökonomische Prinzipien kennen. Die ökonomische Theorie ist ja ganz eindeutig. Da heißt es, erfolgreich ist derjenige, der in besonders effizienter Weise geeignete Produkte zu passenden Preisen an möglichst viele verkaufen kann. Und dazu braucht man eine klassische ökonomische Analyse. Nicht wahr? Nehmen wir mal ein Beispiel. Also Unilever verkaufte Margarine und muss dann darüber streiten, ist es besser als Butter, können wir es anders im Preispunkt machen, haben wir eine effiziente Fabrik und dergleichen. Und wenn man der Meinung ist, die machen das gut, die gewinnen damit Kunden, dann können sie damit Geld verdienen. Ja, dann wäre vielleicht die Unilever-Aktie ein gutes Investment, vorausgesetzt, dass man sie einigermaßen vernünftig kaufen kann. Vernünftig heißt in diesem Sinne immer, wenn man erwartet, dass man 1 Euro in der Zukunft zurückbekommt als Gewinn bei Unilever, dann wird man das ja nur tun, wenn man weniger als 1 Euro jetzt hinzahlt. Sonst wäre es ja ein Nullsummenspiel. Und da wird es schon spannend. Hier fängt das aktive Management an. Man will also in Wahrheit den Euro kaufen für bestenfalls 70 Cent.
Welche Bedeutung hat für Sie in dem Zusammenhang denn dann das makroökonomische Bild? Ist das wichtig oder, ich meine das mit Blick auf Top-Down und Bottom-Up, gibt ja welche, die sagen, ich interessiere mich nur für das Unternehmen und seine Situation, aber das makroökonomische oben drüber, das interessiert mich nicht so sehr. Wie ist es bei Ihnen? Welches Bild hat, wie wichtig ist das makroökonomische Bild?
Das Makrobild ist wichtig. Am Ende kommt es immer auf eine Gesamtanalyse, nennen wir es mal gesamtheitliche Analyse an. Das ist das Allentscheidende. Beispiel, wir bleiben mal bei der Unilever. Für die Unilever ist es ja wichtig, wie die Preise meinethalben von Sonnenblumenkernöl ist. Das geht ja in die Margarine rein. Die Preise für gewisse Inputstoffe, Energie für ihre Fabrik, werden weltmarktmäßig gemacht. Da kommt es schon darauf an, wie die Saudis heutzutage über Erdgas und Erdöl sprechen. Es kommt darauf an, ob gerade Kriege gibt, das verteuert gewisse Dinge. Es kommt auf die Arbeitsmärkte an, die haben was mit Demografie zu tun, Lohnentwicklung. Sie merken schon, es kommt am Ende zwar aufs einzelne Unternehmen, auf deren Aktie an, aber diese Aktie flattert ja nicht frei im Wind, sondern sie ist gebunden an die ökonomischen Bedingungen, ob das nun Steuersätze in den jeweiligen Ländern sind oder dergleichen. Kurz, wer das vernachlässigt, ja, der blendet offenbar einen Teil des Gesamtbildes aus und das kann offenbar dann nur zu schwächeren Urteilen führen. Ich bin deshalb der Meinung, wer besonders scharf gut urteilen will, der muss das Ganze sehen und dann kommt man auch zu den richtigen Erkenntnissen. Und jetzt wird's ja lustig, das reicht sogar noch nicht aus, denn selbst da kann man sich ja mal irren, es können Entwicklungen überraschend eintreten, da kann man so viel nachgedacht haben, wie man will und es kommt dann doch anders. Hier kommt ja dann das Thema, ein technisches Thema, Streuung ins Spiel.
Sie haben eben in einem Webinar, das wir gemeinschaftlich gemacht haben, das Timing betont. Und das ist ja auch naheliegend, dass das mit dem aktiven Management verbunden ist. Aber es gibt eben immer wieder welche, die sagen, ja, timen kann man aber seine Anlageentscheidungen eigentlich gar nicht. Muss derjenige, der aktiv managt, nicht automatisch timen?
Sagen wir mal so, irgendwann muss er handeln, aber das Handeln orientiert man nicht an Verlauf der Zeit. Das wäre töricht, sondern da wissen wir ja, wie die Zeit verläuft, nicht wahr? Jeder Tag ist 24 Stunden und dergleichen. Sondern das Handeln wird ja orientiert an Preisen. Quasi erst kommt die Analyse, ich muss also mir ein Bild machen, was ist die Unilever-Aktie wert? Wenn ich also sage, sie ist 30 Euro wert, ja, dann kann ich sagen, ich will sie aber nur kaufen, wenn sie unter 25 steht. Nun muss man ja auf die Märkte blicken und da stellt sich raus, nun steht sie aber bei 28. Also heißt dann offenbar die Handlungsregel, warten, bis sie da steht. Jetzt passiert in der wirklichen Welt ja Folgendes. Naja, man hat ein Kursziel, bei dem man gerne kaufen würde, aber das wird nicht erreicht. Jetzt passiert irgendwas. Sagen wir mal, die Regierung, Unilever ist ja in London, hat auch mit den Niederlanden viel zu tun. Die Regierung tritt zurück. Allgemeine Unsicherheit tritt auf, die Zinsen steigen in Großbritannien. Daraufhin fällt möglicherweise Unilever, weil Leute sagen, wir wollen nicht so viel Großbritannien-Exposure haben. Unilever fällt jetzt auf 25. Ja, dann geht der aktive Manager hin und wird sagen, ah, mein Ziel ist erreicht. Wenn sich nichts Wesentliches am Unternehmen verändert hat, dann kaufe ich es heute. Ja, erst im Nachgang kann er sagen, was die Frage Timing angeht, was war also der richtige Zeitpunkt? Das war nicht relevant. Relevant war, was war der richtige Kaufpunkt in Euro gemessen. Ja, und so erklärt sich das Timing. Ich persönlich bin immer der Meinung gewesen, das Wort führt zu Missverständnissen. Ich würde es am liebsten aus dem Vokabular der Fondsmanager verbannen.
Sprechen wir ein bisschen über Erfahrung. Sie sind mehr als 40 Jahre als Investor an der Börse dabei. Wie wichtig ist die Erfahrung und kann die Erfahrung nicht auch zum Nachteil gereichen? Mit Blick darauf, dass man meint, Muster zu erkennen, die man von früher kennt, aber sie vielleicht nicht mehr zutreffen. Und bestimmte Dinge sich auch, die man als Gesetzmäßigkeiten empfunden hat, verändern.
Ja, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, zum Nachteil kann Erfahrung nicht ausschlagen, es sei denn, es ist die falsche Erfahrung oder die falsche Verarbeitung der gemachten Dinge. Es wäre ja töricht, also zunächst mal, Erfahrung ist ein großer Vorteil, aber wenn die Erfahrung darauf hinausläuft, dass alles immer gleich bleibt, nach dem Motto, ach, was ich vor 40 Jahren gesehen habe, ist heute doch offenbar oder muss heute auch richtig sein. Ja, das hielt ich nicht für Erfahrungswissen. Da ist ja keine Verarbeitung, sondern reine Torheit. Eins ist mal klar. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wie mir Erfahrung sehr hilft. Ich habe an mir selber festgestellt, wenn man eine Neigung hat, auf Wert und Preis zu achten, dann neigt man dazu, etwas zu früh zu kaufen, weil man glaubt, ach, ist schon günstig. Und man neigt auch dazu, etwas zu früh zu verkaufen. Tatsächlich ist es aber so, und jetzt kommt die Erfahrung rein, dass Märkte übertreiben. Übertreiben, und zwar nach unten wie auch nach oben. Das bedeutet aber, und das habe ich tatsächlich verändert in meinem Arbeiten auch, bleiben wir nochmal bei der Unilever, stehen bei 30, ich will sie bei 25 kaufen. Jetzt fallen sie in diese Richtung. Ja, da würde ich heute bei 25 nicht mehr kaufen. Ich warte trotzdem noch mal bis 23,50, weil ich einen höheren Abschlag will. Und zwar nur aus der Erfahrung, dass die Übertreibung größer wird. Das mache ich auch beim Verkauf. Früher hätte ich behauptet, wenn der faire Wert erreicht ist, konsequent verkaufen. Heute glaube ich, dass Unternehmen durchaus auch mal 10-20% überschießen. Damit kann man leben. Das habe ich ein bisschen angepasst. Aber die Erfahrung bleibt dabei zentral. Und ich sehe das bei jungen Leuten. Ich habe da viele Vergleiche. Ich habe ja viele in den Beruf gebracht. Da werden diese Fehler oft gemacht. Das mache ich heute nicht mehr. Da habe ich mich sicherlich auch verbessert. Das ist Erfahrungswissen.
Da ist meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, nämlich die, was der heutige Bruns im Jungen, Dr. Bruns, mit auf den Weg geben würde, wenn er ihm dann noch sagen könnte in früheren Zeiten. Aber das haben Sie ja dann gerade schon getroffen. Ich hatte im Vorfeld dieses Gesprächs ChatGPT mal gefragt, was vielleicht auch eine wichtige und lustige Überschrift sein könnte für unser Gespräch. Und ChatGPT hat vorgeschlagen, besser aktiv investieren als passiv abwarten. Das fand ich ganz interessant. Das passt nämlich auch zu dem Timing, worüber wir uns eben unterhalten haben. Aber es verbindet sich für mich die Frage damit, der Herr Dr. Bruns wird immer dargestellt als derjenige, der passives Investieren verurteilt. Ist das eine Alternative oder ist das etwas, wo Sie sagen, nee, das soll man eben auch nicht machen? Also sind Sie der passive Investieren-Hasser, so will ich das mal sagen, der davor warnt, das zu tun? Oder ist es einfach nur das, ich mache es anders ich habe meine Gründe dafür, warum das so ist und Sie sollten es auch so machen? Oder ist man einfach nur die Alternative?
Programmhinweis, Drescher und Sie. Ganz nach dem Motto, die Fonds kommen zu Ihnen, laden wir Sie herzlich ein zur diesjährigen Veranstaltungsreihe Bündnis für Fonds Portfolio 2025. Ob in Essen, Hamburg, Heidelberg oder bequem online, wir bringen gebündeltes Investment-Know-how direkt zu Ihnen. Freuen Sie sich auf kompakte Vorträge von 4 renommierten Gesellschaften, gefolgt von einer lebhaften Diskussionsrunde, in der aktuelle Marktfragen offen und meinungsstark besprochen werden. Mit dabei sind DJE Kapital AG, Garnet Investment AG, Sauren Fonds AG, Shareholder Value Management AG. Erleben Sie Fondsexpertise live, diskutieren Sie mit und nehmen Sie wertvolle Impulse für Ihre tägliche Beratungspraxis mit. Mehr Informationen auf bff-online.com.
Ja, nein, das ist passives Investieren passt für viele, das ist auch sinnvoll, für mich nicht. Ich glaube, es geht besser. Jetzt haben wir auch eine Erfahrungsschwelle hier zu überschreiten. Man kann ja eindeutig sagen, Herr Drescher, die letzten 10, 20 Jahre standen im Zeichen des passiven Managements und zwar auch performancemäßig. Da wurden alle Ziele erreicht. Das ist gut. Und jetzt kann man jetzt den Fehler machen und sagen, weil das so war, das ist eine Heuristik in den letzten 10, 20 Jahren. Ich leugne das nicht. Ich kann doch Zahlen lesen, da wäre man ja töricht, nicht? Also wir müssen immer, wenn Sie wollen, seinsgetreu nachdenken, wie war es? Und das brauchen wir nicht verdrehen, sondern das passive Investment war sehr erfolgreich. Und die einzige Frage ist, es kommt ja nur auf das Morgen an, wird es erfolgreich bleiben und werden die gleichen Regeln gelten? Und da ist Vorsicht angebracht. Ich habe einige Beispiele für Sie im Hinterkopf, die mir einfallen. Wir haben oft langjährige Trends gesehen. Sie denken vielleicht mal an das große Thema BRIC. Damals hieß es, das ist für das 21. Jahrhundert, ist das das große Thema. Jeder sieht China, jeder sieht Brasilien, jeder sieht Indien und dergleichen mehr. Das ging dann jahrelang gut, da ist viel verkauft worden. Es lief auch gut zunächst mal und hat sich herausgestellt, am Ende war es nichts und ist zerborsten. Ich nehme Ihnen einen zweiten Trend, ESG. Großen Aufwand gestartet, viel politische Begleitmusik, große Euphorie. Aber es hat sich herausgestellt und kluge Geister konnten das früh entdecken. Denn meine Erfahrung hilft mir hier auch zu wissen, dass an der Börse und im Fondsgeschäft das meiste Marketing ist und einfach Mode und Trend. Aber vieles kommt und wieder geht. Was aber bleibt, ist ganz offenbar ein klarer, vernunftgeleiteter Umgang mit fremder Leute Geld. Und der hat immer was mit Vorsichtsprinzip und bewusster Auswahl zu tun. Das nenne ich aktives Management. So, wenn nun jemand absolut gebührenorientiert ist, das passive Management hat ja geringe Gebühren. Das ist ein riesiger Vorteil, da gibt es keinen Zweifel. Freilich muss man immer wissen, am passiven Investieren hängen Timing-Fragen. Irgendwann müssen sie ja rein oder raus. Das muss ja schon entschieden werden. Also ist das eine aktive Entscheidung. Das ist gut. Die wichtigere Frage ist, Passiv ja, aber was denn passiv? Soll ich nun etwa den DAX-Index nehmen oder soll ich nun einen Kleinwerte-Index nehmen oder soll ich nun einen Nachhaltigkeitsindex nehmen oder soll ich einen Mischfonds-Index nehmen oder etwa MSCI? Und jetzt auf einmal zeigt sich urplötzlich für die Zuhörer, MSCI hatte einen großen Siegeszug. Dieses Jahr ist das Thema sauer geworden.
Also da es verschiedene MSCI-Indizes gibt, sollten wir den MSCI World erwähnen, auf den Sie wahrscheinlich hinaus wollen, ja.
Ich meinte den MSCI Welt, weil er so große Popularität erfahren hat. Und wenn etwas erstmal gut läuft, dann fragen die Leute gar nicht mehr so richtig, was ist denn drin? Und das halte ich für den Kardinalfehler überhaupt. Bei der Kapitalanlage muss man immer fragen, was habe ich denn da und will ich daran wirklich beteiligt sein? Darf ich überzeugt sein, dass das in 10 Jahren noch existiert und zwischenzeitlich gut für mich arbeitet? Das kann man mitunter bei den Indexgesellschaften nicht. Denken Sie daran, da fragt keiner und es untersucht auch keiner, will ich die haben, will ich die nicht haben, sind sie gut, sind sie schlecht, sind sie sogar zu teuer? Das soll es ja auch mal geben, gilt übrigens auch für Währungen. Und nun passiert es so in diesem Jahr, wie jeder Trend, MSCI-Welt, da stellt sich raus, da hat man 80% Dollar-Währung, wenn Sie also Australien, Kanada und Hongkong Peg mit reinnehmen. Kurz, der Dollar schmiert ab um 15% und schon ist das Geschrei groß. Das wäre verhinderbar gewesen. Passives Management führt eben in diese Richtung. In Wahrheit müsste man, wenn man passive Produkte will, auch dort diese aktiv einsetzen. Aber dann bin ich der Meinung, da können Sie mal gleich direkt aktiv managen. Und das ist auch mein Ansatz.
Ja, ist aktives Fondsmanagement denn dann, das ist ja die Ausgangsfrage unseres Gespräches, ist das denn dann heute wichtiger denn je? Es gibt diejenigen, die sagen, je mehr passiv investieren, umso größer werden die Chancen für den aktiven Manager.
Ja, der Meinung bin ich in der Tat. Ich will Ihnen einen Vergleich auch nennen. Heute ist Bildung viel wichtiger und eigenes Nachdenken als ehedem, denn für die meisten Menschen wird das abgenommen durch das Internet. Nicht nur durch die künstliche Intelligenz, aber die Kinder können ja kaum noch lesen, können das nicht verstehen, nur noch kurze Sätze, kurze Aufmerksamkeitsspannen. Dabei ist es, und das müssen wir uns jetzt gut vor Augen führen, am Kapitalmarkt findet eine riesige Umverteilung statt. Und zwar von den Dummen zu den Klugen. Und die Klugen sind allerdings die, die sehr bewusst entscheiden können. Das können sie aber nur, wenn sie in der Tat auch eine richtige Vorbildung haben, wenn sie Unternehmen und Märkte auch makro beurteilen können und Zeit mitbringen, Geduld haben und obendrein noch gewisse Techniken befolgen, weil man beim Einzelfall durchaus mal schief liegen kann. Also sinnvoll streuen über Währungen, über Regionen, über Größenklassen. Und dann, denke ich, zeigt sich der große Vorteil des aktiven Managements. Ich finde sogar, je seltener das wird, desto attraktiver wird es obendrein. Denn alle anderen machen ja dann offenbar das Gleiche. Wer das Gleiche macht, ist sehr gut im Muster erkennbar und voraussehbar. Damit kann man arbeiten.
Sie haben Ihren Fonds Philosophie Bruns genannt, nachdem Sie ihn umbenannt haben. Und Philosophie, Anlagephilosophie, was ist denn Ihre Anlagephilosophie und in welcher Strategie münzt sie, wenn Sie das mit ein paar Eckdaten versehen sollten?
Ja, das will ich gerne mit Eckdaten versehen. Die lauten: erstens, bewusst Entscheidungen treffen. Zweitens, unbedingt auf Qualität achten. Drittens, diese nur anfassen, wenn sie deutlich unterbewertet sind. Das passiert in der Regel nur in temporären Krisen. Also mit Krisen umgehen können. Keiner findet Krisen angenehm, aber in Krisen gibt es günstige Preise. Hier brauchen wir das Element Mut, Charakter, dann das Richtige tun, wenn die Mehrheit und der Zeitgeist und die Medien in ganz andere Richtung unterwegs sind. Das zahlt sich langfristig aus. Man könnte heute übrigens mal drüber nachdenken. Ich will das mal in den Raum stellen. Heute gibt es ja auch Branchen, die sehr unbeliebt sind. Denken Sie mal an Automobil, übrigens nicht zu Unrecht. Denken Sie mal an die ziemlich zertrümmerte Zulieferindustrie. Ich behaupte, wenn wir in 5 Jahren darüber nachdenken, hier gab es heute große Chancen. Und das Gegenstück heißt ja, wer in Überbeliebtheit dabei ist, also prozyklisch arbeitet, der wird feststellen, dass er wahrscheinlich zu teuer kauft und dann kommen irgendwann mal Meldungen der Gestalt, dass die Unternehmen die ganz hohen Gewinnerwartungen doch nicht einhalten können. Mir ist es lieber, deshalb würde ich unbedingt als Eckpunkt auch die Antizyklik nennen, mir ist es lieber, ein Unternehmen ist unbeliebt, aber es ist deshalb ja bereits günstig. Das Management arbeitet, was ich erwarte, an der Verbesserung, vielleicht übrigens auch dadurch, dass Management ausgetauscht wird. Ja, dann hat man, wenn man noch Geduld mitbringt, eigentlich die besseren Wahrscheinlichkeitskarten auf seiner Seite. Das mit ein bisschen Streuung. Und dann klappt dieses Jahr übrigens ist das ja hervorragend bei mir gelaufen. Ich will nur mal daran erinnern, während des Zollthemas haben ja gerade Einzelhändler viel Zirkus gehabt, in den USA auch. Da hieß es, ja Mensch, wir bekommen unsere Waren aus China, aus Vietnam, aus Indonesien und jetzt haben die 50% Zölle. Da können wir gar keine Kleider mehr in den USA verkaufen, keine Schuhe, Sportschuhe und dergleichen. In diesem Umfeld, Februar, habe ich manches gefunden und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie antizyklisches Arbeiten funktioniert. Und ich darf heute sagen, es hat doch leidlich geklappt.
Das klingt so, als wenn man seine Rüstungsaktien jetzt verkaufen sollte und in die Automobilindustrie rein. Sind wir da bei so einem Thema wie Reversion to the Mean, dass alles in Zyklen verläuft und dass man als Fondsmanager einfach mit der Antizyklik da am weitesten kommt?
Ja, mit einer, da sind wir. Es gibt Reversion to the Mean, ganz eindeutig. Kommt man damit am weitesten, langfristig schon? Man muss nur aufpassen, dass zwischenzeitlich nicht einem das Geld alles abgezogen wird, weil man zwischenzeitlich Underperformance hingelegt hat. Ich habe vor wahrscheinlich 30 Jahren, als ich noch bei der Union Westen war, folgenden Satz kreiert. Der lautete, wer langfristig Outperformance will, der muss kurz, vielleicht sogar mittelfristig Underperformance akzeptieren können. Denn wer immer über dem Strich sein will, der kann offenbar gar nicht aktiv arbeiten, sondern der muss ja immer kaufen, was gerade populär ist und das ist sicherlich zum Scheitern verurteilt. Insofern eine Toleranz, wenn man genau weiß, was man will, was man sucht, eine Toleranz dafür, dass zwischenzeitlich ganz andere Dinge an der Börse gespielt werden, in Mode geraten, die muss man schon mitbringen. Aber das ist ja klar, die Börse ist allemal sowas wie ein Marathonlauf und gewiss kein 100-Meter-Lauf, wenngleich man medial eine Berichterstattung in diese Richtung vorfindet.
Oh ja, da stellt sich natürlich die Frage dann auch, wie man mit Druck und mit Erwartungen umgeht. Vor allen Dingen, wenn man seinen Namen auf den Fonds draufgeschrieben hat und damit ja auch assoziiert wird. Wir beide kennen uns sehr, sehr lange. Ich würde mal sagen, mehr als 2 Jahrzehnte. Wir erinnern uns an die Phasen, wo Ihre Anleger auch Druck gemacht haben, gesagt haben, der Bruns ist gestrig. Der kann ja mit der Nachhaltigkeit gar nichts anfangen. Dann waren Titel da, wo man plötzlich erklären musste, warum man doch in Russland investiert hat und andere Dinge. Dann kam der Performance-Druck gegen den MSCI World, Sie haben es angesprochen. Was macht es mit einem und wie bleibt man dann seinen Prinzipien trotzdem treu? Denn das ist ja eine der Schlüsselaussagen, die man für Ihre Fondsmanager-Zeit, die Sie bisher verbracht haben, schon treffen kann.
Ja, ganz wichtig. Ich glaube, da haben Sie, wenn Sie so wollen, bereits den wirklich neuralgischen Punkt des aktiven Arbeitens angesprochen. Sie brauchen eine entsprechende Struktur, mal neben den charakterlichen Voraussetzungen, über die wir schon sprachen. Hier kann ja nur Vorbild Warren Buffett sein, der selber auch oft gefragt worden ist, wie kommt das denn, dass sein Vehikel sich gut entwickelt hat und zwischenzeitlich böse unter Druck kommt, der Vorwurf des Gestrigen oder des Verschlafens gewisser Trends, der ist ja dort inzwischen auch Legion sozusagen. Ja, bei mir selber habe ich so gemacht. Erstens, ich bin ja der Hauptaktionär meiner eigenen Fondsgesellschaft. Das heißt, da kann ich den Druck, wenn er denn aufkommt, mildern. Der kommt natürlich aus der Kundenseite, aber wenn Kunden fordern, dann heißt es auch mal, wir müssen mal einen Fondsmanager auswechseln. Das geht so schnell ja nicht. Bei mir noch wichtiger ist, beim Leuchts Philosophie Bruns, ich bin selber größter Investor. Und ich weiß also, was es bedeutet, schwierige Phasen auszuhalten. Sondern ich weiß auch, warum ich drin bin und ich weiß insbesondere, wie man mit schwierigen Phasen umgeht. Da muss man nämlich wahrscheinlich ganz besonders beherzt das tun, wovon man überzeugt ist. Ungeachtet dessen, dass das allgemein scheinbar dann nicht so beliebt ist. Aber wichtig bleibt, Strukturen schaffen. Das hat Warren Buffett gemacht. Der hat seine eigene Investmentstruktur geschaffen und ist ja übrigens hier die Parallele besonders stark darin, in Krisen dann aus seinen Sträuchern hervorzukrabbeln und beherzt das zu kaufen, was in der Tat in Not oder unbeliebt ist. Und dann hat er noch Zeit. Ja, und am Ende vollendet sich's und wir alle stehen staunend wieder einmal da und sagen, ach, scheinbar hat das doch nicht verlehrt, ganz im Gegenteil, da hat er nochmal ein Lehrstück produziert.
Sie haben es gesagt, dass, sagen wir mal, ganze Finanzvermögen, nicht das, was in Immobilien oder Unternehmensbeteiligung jetzt wie Lois oder so ist, aber das, was das Geldvermögen ist, das ist investiert in diesen Fonds hinein. Der eine oder andere würde das als ein Klumpenrisiko bezeichnen. Ich nehme mal an, Sie nennen das Commitment. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber damit verbindet sich natürlich die Frage, wie das für die Zukunft aussieht. Der Herr Bruns macht das ja für sich selber und hobbymäßig für seine Freunde und für seine Kunden da. Aber man weiß ja auch nicht, wie lange. Und wir haben eben über Warren Buffett gesprochen. Der scheint ja Anweisungen gegeben zu haben, was eines Tages mal mit seinem Vermögen passieren sollte, wenn er sich nicht mehr drum kümmern kann. Was raten Sie denn Ihrer Familie oder sind Sie dabei, einen Fondsmanager in Form der KI zu klonen, der das in Zukunft im Stile von Bruns macht, dass man dann irgendwie der KI sagt, manage diesen Fonds in Zukunft, wie ich das gemacht habe? Oder gibt es den Nachwuchs, das Team, was diese Philosophie, diesen Track Record weiterführen wird? Oder gibt es andere Anweisungen, was mit Ihrem Vermögen zu tun ist, wenn Sie es nicht mehr können?
Ja, vorher müssen wir noch mal bemerkt werden, ich bin ja gerade 58 geworden im März, da ist man vielleicht noch gar nicht altes Eisen. Der große Vorteil im Fondsmanagement ist, da können Sie alt werden. Warren Buffett über 90 ist ja das beste
Beispiel. Und vor allen Dingen die Value-Investoren, die werden sehr alt, wenn wir an Charlie Munger denken.
Ja, so ist es. Das ist mir auch aufgefallen, weil sie eben eine größere innere Ruhe haben, mit der sie an den Märkten sind und diese Zappeleien, die wir ja täglich haben, sich nicht so zu Herzen gehen lassen, sondern wissen, was sie wollen. Ich habe noch drei Aspekte zu benennen da. Zunächst mal an die künstliche Intelligenz als Brunsersatz glaube ich nicht. So intelligent ist das nicht. Die kann nicht ganz so flexibel das Erfahrungswissen umsetzen. Die kann Heuristiken aus der Vergangenheit, kann die sehr wohl dann weitertreiben. Aber diese intelligente Anpassung an neue Gegebenheiten scheint mir nicht zu funktionieren. Ich bin überhaupt skeptisch, dass die künstliche Intelligenz beim aktiven Management, beim Entscheiden, große Vorteile haben kann, weil es ja nur um Zukunftsmärkte geht. Die künstliche Intelligenz ist so großartig, die Vergangenheit so schnell zu durchkämmen, alles, was wir da haben. Aber die Zukunft kommt ja doch immer etwas anders. Das ist ja ein großes Glück für uns. Wir dürfen auch heute sagen, also die nächsten Jahre werden durchaus hier und da ganz anders werden, als wir uns das heute vorstellen. Nicht wahr? Das ist ja ein großer Segen. Wir müssen einfach nur, wenn wir prinzipiengeleitet sind, damit umgehen können. Da haben wir Vorteile gegenüber der Maschine, dabei bleibt es. Was mich angeht, wenn mal ein solcher Fall eintritt, ja, das Schönste im Fondsgeschäft ist ja, ich habe Kollegen, das kann man fortführen, der Kunde kann dann gleichwohl immer wählen, oh, Fondsmanager wechseln möchte ich das nicht mehr, wenn Bruns nicht da ist, dann kann man ja noch heute seine Anteile zurückgeben, hat man in 2 Tagen sein Geld auf dem Konto. Das wünsche ich aber nicht, sondern tatsächlich, Sie wissen, ich bin ja auch Familienmensch, Familienvater, ich habe 2 Kinder, mein Sohn interessiert sich sehr für das Thema. Och, wir reden jetzt seit Jahren darüber, das ganze Börsenthema ist ja wie ein Virus, wie ein Faszinosum. Wenn der Virus sie erstmal erfasst hat, ach, dann lässt er sie nicht mehr los, dann bleibt er in ihnen. Also ich bin da ganz zuversichtlich, vielleicht kann man mal in 5 Jahren sagen, ach, da ist der Filius, möglicherweise tritt er aus dem Scheinwerfer, aus dem Schatten mal ins Scheinwerferlicht. Auch das ist denkbar, aber ich mit meinen 58 Jahren, ich fühle mich also tatendurstig genug. Das Problem ist hoffentlich jetzt alsbald noch nicht anzugehen.
Das wäre ja nicht das erste Vermögensverwaltungsunternehmen, was auch mal in die 2. Generation übergeben wird. Das muss nicht das Schlechteste sein, das hat man schon gesehen. Ja, zum Schluss auch mal die Frage, wenn wir jetzt das Poesiealbum hier haben und Sie können da was reinschreiben auf die Seite aktives Management. Was ist so der launige Gastsatz, den Sie da reinschreiben und sagen, den auf jeden Fall mitnehmen? Der wird mit Blick in die Zeit, wo aktives Management jetzt anscheinend wieder wichtiger wird, wird er von Bedeutung sein.
Die beste Erkenntnis über die Zukunft gewinnt man keineswegs aus Bilanzanalyse oder Medienlektüre, sondern aus dem Lesen klassischer Bücher. Dazu zählen sicherlich auch Themen wie Goethe, möglicherweise die Bibel und dergleichen, Clausewitz. Da wird man über Prinzipien manches lernen, die viel wichtiger sind, die man dann anwenden kann. Und hier würde man übrigens auch das Thema Mut zur richtigen Zeit, das Richtige tun, sehr gut belegt finden.
Da sind wir ja schon fast bei den Literaturempfehlungen, die zum Schluss ja hier immer sind. Also von Clausewitz, vom Kriege, würden Sie jetzt sagen, das ist, also ich muss sagen, das ist als Sommerliteratur ganz schön schwerer Stoff. Haben Sie noch was anderes, was Sie uns zum Schluss als Literaturempfehlung mitgeben können auf den Weg?
Ja, da fällt mir gleich was ein. Ich will nur eben bei Clausewitz Folgendes sagen. Der Buchtitel ist doch interessant. Er spricht vom Kriege und nicht über den Krieg. Heutzutage, wenn Sie die Medien aufschlagen, alle reden über den Krieg, aber nicht vom Kriege. Ja, heute kann man nicht vom Kriege reden, weil ja keiner daran teilgenommen hat und die Deutschen wollen das ja erst recht nicht. Clausewitz hat teilgenommen. Er redet vom Krieg, er hat es erlebt. Das ist ein Unterschied. Deshalb ist ja das Buch ein Klassiker und die vielen, die über den Krieg geschrieben haben, eher nicht. Aber meine Empfehlung heute wäre, Herr Drescher, Niccolo Machiavelli. Machiavelli war ja stets etwas verfemt, verleumdet, auch von der Kirche auf den Index gesetzt. Wir reden ja hier über Renaissance-Literatur, also richtige Klassik. Aber man kommt nicht umhin, wer heute Macht verstehen will. Wir haben ja wesentliche Entwicklung, Machtverschiebung, USA. Warum ist Donald Trump, wie er ist, und andere in anderen Ländern auch? Ich glaube, dann muss man, oder Erdogan, man muss Machiavelli lesen. Da finden Sie Aufschlüsse, da werden Sie ganz erstaunt sein. Das ist hochzeitgemäß. Und ich fürchte, es war immer so, das ist universell richtig. Ich empfehle, also er hat ja zwei Diskursi. Ich würde mal mit dem Fürst anfangen, Principe. Niccolo Machiavelli, der Fürst, da kriegt man Lebensprinzipien, die übrigens fürs Asset Management Gold wert sind.
Also erstens, das finde ich insofern lustig, als ich mir vor 4 Wochen den Fürsten wieder rausgenommen habe und gedacht habe, ich muss ihn nochmal lesen. Da haben wir also eine gedankliche Überschneidung. Aber das Zweite ist, ich habe in einem Post bei LinkedIn unlängst für das Webinar, was wir miteinander gemacht haben, geschrieben, dass ein Interview mit Ihnen immer Schleichwerbung für humanistische Bildung ist. Und dann muss ich sagen, das trifft es einmal mehr an dieser Stelle. Ich wusste nicht, was Sie empfehlen, aber es geht in diese Richtung. Ja, und wenn man sich mit der Militärliteratur da beschäftigt, dann ist ja Sun Tzu, die Kunst des Krieges, wahrscheinlich auch nicht so ganz falsch, wenn man das mal liest und sich da an der Stelle auch weiterbildet. Herr Dr. Bruhn, Sie wissen, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weitermachen, aber wir sind am Ende unserer Zeit. Bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Freue mich, wenn Sie diese Folge bewerten, wo Sie es können. Wenn Sie diesen Kanal abonnieren, die Fondsgedanken als Podcast und Ihren Kollegen weiterempfehlen und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln. Wie gewohnt mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.